Heilung, Krankenheilung, echte Heilung. Wie werde ich gesund? Ich will ein paar idiotensichere Wege zeigen, wie man zu der vollkommenen Heilung kommt, an Seele, Geist und Leib. Was muss ich tun? Nicht nur, dass ich gerettet werde, sondern was muss ich tun, um wirklich gesund werden und gesund bleiben? Zuerst einmal ganz herzlich lade ich dich zu den Gottesdiensten ein. Am Freitag wird das Thema sein, der moderne Exodus. Viele Menschen wandern aus Kirche, Gemeinde, verschwinden, tauchen plötzlich unter, die sind wie vom Erdboden verschluckt. Das ist der moderne Exodus. Aber mir geht es auch darum, manchmal führt Gott uns auch raus. Und es gibt geführte Auswanderer und nicht geführte Auswanderer. Wenn du so, ich glaube jetzt am Sonntag angeguckt, wie Leute, oder die Tage irgendwo im Fernsehen angeguckt, Leute wandern aus nach Spanien oder nach Kanada oder Australien. Und manche sind gut motiviert und manche sind nicht motiviert. Und die erleben Pannen und Pleiten dann, wenn sie dann auswandern, sind nicht innen stark genug, haben nicht Rückhalt, haben kein Kapital. Sie sind nur raus als geflohen. Also Flucht bringt uns nicht weiter. Wir müssen lernen, Exodus, aber so, wie es in der Bibel steht. Und ich werde den zweiten Moses durchnehmen. Wenn du Zeit hast, kannst du schon vorauslesen, was da drin steht. Jesus, der große Führer der Gemeinde, der Christen, wie die Wolkensäule sich bewegt. Wir wandern und gehen mit dem Heiland so, wie die Wolkensäule sich bewegt, wie der Herr sich bewegt, wie der Herr einen führt. Und nicht nur, jetzt hau ich ab, jetzt verschwinde ich, das bringt mir nichts. Und dann erleben wir Pannen, Pleiten und Pech, was sonst noch was ist. So, am Samstag wird das Thema sein, die Wirkung der Vergebung. Ich sage nicht viel, das werde ich dann dort an jenem Abend alles erzählen. Und dann, wie groß ist mein Gott? Wir haben einen großen Gott. Und wenn der Teufel dich anficht, wenn der Teufel dich angreift, sag dem Teufel, tu, pass auf, mein Bruder ist ein großer Bruder. Mein Herr ist ein starker Herr. Also, gib dich an mit Gott. Das ist, wozu ich dich ermutigen möchte. So, der erste Schritt zur Heilung. Dieser erste Schritt besteht aus einem ganzen Paket von vielen kleinen Schritten, aber der erste Schritt ist so narrensicher, dass sogar Leute, die nicht geschult sind, die nichts gelernt haben, eher die Heilung bekommen, als Leute, die jedes Mal im Gottesdienst gehen, alles schlucken, bei jedem Heilungsprediger da sind und werden doch nicht geheilt. Was ist das Geheimnis der Heilung? So, von jedem Gottesdienst zuerst einmal gehen heilsame Kräfte aus. In jeder Predigt, in jedem Gebetsversammlung, in jedem Zusammentreffen, wo zwei oder drei zusammen sind, geht Heilung aus. Und deshalb die Gemeinschaft der Heiligen ist so wichtig. Ich lese Psalm 107 zuerst einmal von Vers 17. Psalm 107, Vers 17 zuerst mal. Die Toren, die geplagt waren um ihre Übertretung und um ihre Sünden willen, dass ihnen ekelte sogar vor Speise und sie todkrank wurden, als sie dann zum Herrn riefen, er heilte sie aus ihren Ängsten. Das Geheimnis, um geheilt zu werden, ist, man muss sich rufen, sich melden. Ich bin krank, ich brauche Hilfe, bitte helfen Sie mir. Ich bin beim Ertrinken oder was auch immer ist. Wir müssen uns melden. Als die Todkranken riefen, hat Gott geholfen. Die meisten machen den Mund nicht auf. Die meisten reagieren nicht und wundern sich, mir hilft der Herr nicht. Rufe mich an, heißt es hier. Und die, die dann den Herrn in ihrer Not anriefen, denen half er aus ihren Ängsten, sandte sein Wort und machte sie gesund. Das Wort Gottes kommt. Plötzlich kommt ein Signal, ein Impuls, ein Rema von drüben und du wirst informiert. Also mach das und mach das und mach jenes. Du bekommst Anweisung von Gott. Ob du das machst, ist dein Bier. Die meisten tun es nicht. Aber wenn du das machen würdest, was du von Gott als Impuls bekommst, nach dem Gebet, vielleicht sagt der Herr, mach mal einen Waldlauf. Oder vielleicht setz dich hin, werde ruhig. Weißt du, wir müssen auf die Impulse des Herzens hören. Oder lass das weg, hör damit auf. Oder was weiß ich alles. Gott sagt uns jedem speziell, so er sandte sein Wort und machte sie gesund. Das passiert in der Predigt oft. Weil du selber nicht hörst. Die meisten sind taub. Aber man muss mal mit der Nase draufgestoßen werden und sagen, so ist es. So spricht der Herr. Es steht geschrieben. Dann er sandte sein Wort und machte sie gesund und er rettete sie, dass sie nicht starben. Und zum Beispiel hat der Moses in der Wüste die Schlange erhöht und sagt, guck dort drauf, schau hin. Und dieses Gift, dieses Brennen hört auf. Wir müssen manchmal lernen, Dinge zu tun, die Gott manchmal vielleicht für uns Menschen sehr töricht ist, sehr naiv, sehr dumm, aber wir müssen das tun, was Gott sagt. So, Jesus hat zuerst immer gepredigt, bevor er geheilt hat. Er hat nicht einfach die Hände aufgelegt, ich heile dich jetzt. Nein, er hat zuerst mal das Wort gepredigt, die Leute aufgeklärt, die Augen geöffnet, die Dämonen vertrieben. Die Dämonen werden durch die Worte vertrieben, durch das Wort Gottes. Er hat Worte zitiert und der Teufel musste kapitulieren und aufgeben. Es steht geschrieben. Das ist nämlich, was die Dämonen vertreibt, was Krankheit vertreibt. Es ist so idiotensicher. Gebrauche das einfache, primitive Mittel, die Gott uns gegeben hat, sogar dass kleine Kinder sogar gesund werden können, wenn sie sich richtig anstellen. Durch die Predigt kommt man in der Gegenwart Gottes. Das Wort Gottes behebt viele gesundheitliche Störungen, denn die meisten gesundheitlichen Störungen sind seelische Störungen. Du hast einen Knacks. Deine Seele ist gestört, deine Beziehung zu Gott ist gestört, zu dir selber ist gestört, kannst dich selbst nicht akzeptieren, bist abgelehnt worden und lehnst dich selbst ab. Ständig, mich mag niemand, mich versteht niemand, niemand kümmert sich um mich. So. Die meisten Menschen sind krank, weil ihr Gehirn versklavt ist. Entschuldigung, aber so ist es. Sie sind in ihrem Gehirn verblendet, denken negativ, sind verbittert, voller Hass. Das siehst du nicht. Die lächeln ja, die sind ja so freundlich. Aber innen drin sind sie verbittert gegen Eltern, Vater, Mutter, meistens gegen eine Mutter. Das ist ganz schlimm, weil die Mutter hat ja einen geboren. Aber vielleicht hat Mutter Probleme gehabt irgendwo. Die deutschen Mütter haben sehr viele Probleme gehabt, als sie dann nach dem Krieg dich großgezogen haben oder und schwer arbeiten musste und die Familie versorgen musste, vielleicht als alleinerziehende Mutter. Da gab es so viele Probleme. Du musst nicht die Schuld auf die Mutter schieben und verbittert sein. Du musst die Mutter nur verstehen lernen. Vielleicht musst du sie nur verstehen lernen. Viele haben Gott und die Ewigkeit aus den Augen verloren, das ist das andere. Deshalb zu sich selber kommen. Ohne Ewigkeit ergibt das Leben keinen Sinn. Verstehst du, wenn ich keine Ewigkeit hätte, wozu lebe ich dann? Kann ich mich gleich erhängen? Das Leben hat keinen Sinn. Ohne Gott, ohne Ewigkeit ist alles sinnlos. Und wenn es keinen Sinn gibt, hat die Arbeit keinen Sinn, hat die Liebe keinen Sinn, hat Kinder großziehen keinen Sinn, hat Geld sparen keinen Sinn, hat überhaupt nichts, macht keinen Sinn alles, wenn du nicht weißt, für was, wofür. Ohne Ewigkeit ist das Leben nicht auszuhalten. Das ist das Problem, nämlich gib deinem Leben eine Ewigkeit oder die Ewigkeit wieder zurück, die in deinem Leben hineingehört. Ohne Ewigkeit fragst du dich immer, wozu das alles? Warum? Weshalb? Warum? Warum gehe ich in die Kirche, wenn es keine Ewigkeit gibt? Und wenn alles sinnlos ist, wozu kämpfe ich dann? Warum halte ich bestimmte Dinge fest, wenn es keinen Sinn gibt? Und warum verzichte ich? Warum bringe ich Opfer? Wenn du keine Ewigkeit hast, ist alles für die Katz. Verstehst du? Und dann ist auch dein Leben für die Katz. Alles umsonst, vergeblich. Dann schmeißt man alles weg, sobald die nächste Schwierigkeit kommt, das nächste Problem kommt. Alles, ich sag ab, ist doch alles kein Wert. Exodus, ich tauche unter, wenn es geht. Aber es geht nicht so leicht, unterzutauchen. Der Mensch muss wissen, wozu er da ist, warum Gott ihn geschaffen hat. Er muss also Sinn in seinem Leben finden. Dann kann er das Schwierigste ertragen, dann wird er sich nicht aufregen, dann wird er gelassen sein, selbst wenn es noch so prügeldick kommt. Dann sagt er, der Herr hat mir diese Last aufgelegt, ich trage das bis zum Schluss. Aber das ist nicht das Ende, das letzte Wort, spricht der liebe Gott. So, solange man nicht weiß, wozu, weshalb, ist alles sinnlos. Und Sinnlosigkeit ist, was einen krank macht. Sinnlosigkeit. Verstehst du, wenn du arbeitest und du weißt, ich werde sowieso keine Anerkennung bekommen, kein Lob bekommen, kein Geld bekommen oder es wird mir nichts bringen, da arbeitest du auch gar nicht gerne, nicht mit Freunden. Verstehst du? Wir müssen dem Leben Sinn geben. Wozu, weshalb, warum? Wenn er nicht weiß, wozu, dann gibt er keinen Cent. Wozu opfere ich denn? Wozu bringe ich den Zehnten? Wozu? Wozu strenge ich mich dann so an? Wozu leide ich, wenn es keinen Sinn hat, wenn es für die Ewigkeit nichts bedeutet? Wisst ihr, ich will etwas betonen. Wir müssen anfangen, Schätze für die Ewigkeit zu sammeln. Und das ist, indem ich anfange, für die Ewigkeit zu leben und nicht für diesseits und nur für das Sichtbare und nur für das Materielle und nur für das, was da ist. Wahre Gläubige, die wissen, mein Leben hat Sinn, ich weiß, wofür ich lebe. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, Gottes Werk, Halleluja. Wir sind sein Werk. Mensch, ich bin erlöst und ich bin für eine bestimmte Sache erlöst. Ich bin erlöst, um mit Christus eines Tages zu regieren. Was glaubst du? Ich werde Engel befehlen, nicht nur da Blumen gießen oder sonst was Irdisches machen. Ich werde die Engel befehlen. Wir sind geschaffen für sein Werk in Jesus Christus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, noch bevor ich geboren wurde. Diese Werke sind schon für mich bereitgestellt. Nicht nur, dass ich jetzt nacharbeite, nein, diese Werke warten schon auf mich. Diese Aufgaben warten schon auf mich. Dieser Arbeitsplatz ist für mich schon geschaffen. Hier, die Gott so vorbereitet hat, dass wir jetzt schon nur uns da drin einüben. Wir sind nur hier zur Einübung. Nur zur Einübung, weiter nichts. Ob wir das können, ob Gott uns das zutrauen kann, ob er sich auf uns verlassen kann, sind wir treu. Aber uns muss das den Sinn geben, wozu? Und Gott weiß, was er uns anvertrauen kann. Aber er testet uns. So Prüfungsaufgaben. Prüfungsaufgaben. Er will sehen, kann er sich auf dich verlassen? Und wenn du eine Zukunft hast und du weißt, das ist meine Arbeit, das, was ich hier mache, das ist nur vorübergehend. Das ist nur die Brücke. Wir sind hier in einem Entwicklungsprozess. Und der Gläubige weiß, er ist hier, um den Willen Gottes zu erfüllen. Dazu ist er da. Hat eine ganz große Bestimmung. Jeder Einzelne, der an Jesus Christus glaubt, hat eine große Bestimmung. Da ist keiner da, der nur eines Tages sitzen wird und in den Himmel gucken wird. Es wird keinen Himmel mehr geben. Wir werden bei Christus sein und das wird der Himmel sein. Halleluja. Es wird keinen Himmel mehr geben. Du hast eine ewige Bestimmung, die wird ewig dauern. Und wir sind von Gott erwählt worden, vor Grundlegung der Welt bestimmte Aufgaben bereits zu tun. Das ist alles schon geplant. Diesen Platz kann dir niemand streitig machen. Hier auf dieser Erde kann dir jemand deinen Platz streitig machen und sagen, nein, da bin ich dafür bestimmt. Nein, Gott hat für dich einen Platz bestimmt von Ewigkeit her. Da wirst du nicht nur die Schafe hüten oder sonst was. Nein, Gott hat den David zum König bestimmt oder kam, als dann seine Zeit kam. Und wenn du das weißt, ich bin bestimmt, habe eine Bestimmung, habe eine Aufgabe, du, das macht mich stark, ich kann noch nicht sterben. Verstehst? Ich kann noch nicht sterben. Ich kann mich noch nicht aufgeben. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich werde noch die Taten des Herrn verkündigen. Verstehst du? Da brennst du, dann bist du voller Action. 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 9. Er hat uns errettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Verstehst? Wenn du das weißt, ich bin von Gott errettet, ich bin berufen, ihm zu gehören. Ich gehöre nicht meiner Frau, meinem Mann, deutschem Staat oder dem König oder sonst, nein, ich gehöre Jesus, Halleluja. Ich gehöre auch nicht der Gemeinde, ich gehöre Jesus. Wenn du das mal begriffen hast, ich lebe nicht für diese Welt, ich lebe für den Himmel, dann lebst du ganz anders, bist ganz anders motiviert. Und wenn du richtig motiviert bist, wirst du auch ganz schnell gesund. Menschen, die keine Hoffnung haben, die krepieren. Aber Menschen, die Hoffnung haben, die rappen sich auf, die stehen auf und sagen, also ich kann doch nicht sterben. Leute, die, ein Bauer zum Beispiel, ich habe von einem Bauer mal gelesen, der sagte, ich kann doch nicht sterben, wer füttert die Tiere im Stall? Verstehst? Wer füttert die Tiere im Stall? Ich kann doch nicht sterben. Und ich sag dir, wenn du kleine Kinder hast, wenn du eine Familie hast, da wirst du dich nicht gehen lassen. Da wirst du alles tun, dass du als Mutter oder als Vater, du wirst alles dran setzen, bis du deine Aufgabe erfüllst. Und deine Aufgabe erfüllst und sagst, dann kann ich gehen. So, weiter. 2. Timotheus 1, Vers 9, folgende Verse. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnaden und aus freiem Entschluss sind wir errettet und berufen worden. Denn noch ehe diese Welt bestand, auch wieder das Gleiche, ehe die Welt bestand, war es Gottes Plan, uns, seinen Sohn Jesus Christus, seine erbarmende Liebe zu schenken und zu offenbaren. Das war Gottes ewiger Plan. Wenn du das begreifst, meine Gesundheit ist von Gott mit eingeplant. Auch wenn ich krank bin, auch die Krankheit dient zur Heilung, zur Genesung. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Also wenn ich krank bin, ist es nur ein Stück Zubereitung. Ob ich still bin, aushalte, ob ich nicht rebelliere und murre und bitter werde oder zornig werde auf Gott oder was weiß ich. Der Gläubige hat eine Zukunft. Der lebt noch ein anderes Leben und er weiß, ich kämpfe für die Ewigkeit. Und dann halte ich alles aus. 2. Timotheus Kapitel 4. Vers 5 und folgende Verse. Ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. In der Zukunft liegt mir die Krone der Gerechtigkeit bereitgestellt und nicht nur mir, sondern allen, die Erscheinung Jesu Christi lieb haben. Also, ich kämpfe, ich laufe, bin noch nicht fertig. Der Gläubige weiß, meine Krönung kommt noch. Ich bin noch nicht gekrönt. Mein Höhepunkt meines Lebens, mein Highlight kommt noch. Wenn du das weißt, dein Triumph wird noch kommen, dann lebst du ganz anders, viel lässiger. Ich denke nur, manchmal auch in meinem Privatleben, meine Frau, die sitzt da und träumt vor sich hin und sagt, weißt, wir haben eine ewige Hoffnung, das alles geht hier vorbei. Und deshalb vertragen wir und sie rebelliert da gar nicht, schimpft nicht und wir könnten jetzt kämpfen, lieber Gott, mach's gesund, hilf uns und so weiter. Weißt du, das macht uns noch mehr krank. Wir müssen uns einfach gehen lassen, tragen lassen. Wir werden von Gott getragen, ihr Lieben. Und das ist das Geheimnis des Lebens. Egal, Und ich bin eigentlich froh. Und das ist das, dass man nicht rebelliert. Ich könnte auch rebellieren und sagen, lieber Gott, warum tust du solche krumme Dinge? Ich weiß, wir sind hier nicht zum Jammern, sondern einfach die Dinge hinzunehmen und zu reifen. Wir reifen in all diesen Dingen des Lebens. Wir reifen. Eines der ersten Schritte zur Heilung ist, man braucht geöffnete Augen für die Ewigkeit. Das ist alles für die Ewigkeit. Verstehst? Wir haben gearbeitet für die Ewigkeit und jetzt sind wir still für die Ewigkeit. Wir haben gekämpft für die Ewigkeit und jetzt gucken wir zu, bis wir in die Ewigkeit hin ankommen, bis der Zug dort ankommt, bis er soweit ist. Wir warten auf den Tag X. Und man braucht geöffnete Augen, einen Blickwinkel. Wir warten auf die Ewigkeit. Und die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit, die kommen wird. Verstehst du, was hast du davon, wenn ich den Prediger lese, das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts, alles ist nichts. Verstehst du? Und wenn du das begriffen hast, dass alles nichts ist, dann suchst du etwas, was ist, was bleibt, unterm Strich. Du brauchst einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive, eine andere Basis oder Ausgangsbasis für dein Leben. Gesundheit fängt im Kopf an. Oder kannst du die Sache tragen, auch wenn es schwer ist und hart ist. Und es fängt alles im Glauben an, im Kopf, in der Einstellung, in der Reaktion und dann in dem Trost Gottes. Sei getrost, ich bin bei dir und ich werde dich nicht verlassen. Ich werde mit dir sein. Ich bin der Erste und bin der Letzte. Ich bin Alpha und Omega. Weißt du, wenn du das begreifst, den ewigen Gott, dann lebst du ganz anders. Und da fängt Gesundheit an, dass man nicht mehr rebelliert. Da kannst du ohne Beine und ohne Arme und ohne irgendwie, du kannst so dein Leben meistern und zwar sehr gut. Dann haderst du nicht mit deinem Schicksal. Das große Problem, was einen krank macht, ist, wenn wir anfangen mit unserem Schicksal zu hadern. Warum hast du mir zugelassen, Gott, pfui Teufel? Verstehst du? Und so schimpfen wir. Und das ist Sünde, sie gegen Gottes Führung und Fügung aufzulehnen. Warum muss ich das? Geh zum Florian. Verstehst du? Oder geh zum Max oder zum Karl. Aber nicht zu mir. Verstehst du? Aber Gott will gerade dich lehren, stille zu sein. Die Kraft liegt in der Stille. Seid still und ich will für euch streiten. Und dann merkst du, wie plötzlich Gott arbeitet. Weißt du, wir müssen nicht große Dinge tun, um gesund zu werden. Wir müssen nur uns in Gottes Arme fallen lassen. So, Gesundheit fängt also mit dem Wissen an. Ich muss das durchmachen. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Das muss ich nur begreifen. Und dann mich von ihm behandeln lassen, wie er mich behandeln will. Weißt du, wenn du zum Arzt gehst, dann sagst du dem Arzt auch nicht, Herr Doktor, machen Sie das, machen Sie das, machen Sie das. Der Doktor macht so, wie er es will und nicht, wie du es willst. Und wie es richtig ist, so behandelt er dich. Du kannst dem Arzt nicht vorschreiben. Und wenn du sagst, Herr Doktor, machen Sie so und so, dann sagen Sie, suchen Sie sich Ihren eigenen Doktor. Warum kommen Sie dann zu mir? Und so sind viele Christen mit ihrem lieben Gott. Man muss zuerst einmal im Kopf von der Sklaverei befreit werden, bevor man körperlich von der Sklaverei befreit wird. Zuerst mal im Kopf frei sein. Man muss sich von den ganzen Vorurteilen, Meinungen, Ansichten, weißt du, ich habe geglaubt, ich habe gehofft. Vergiss das alles, dein Glauben, dein Hoffen. Weißt du, wir sind so verunsichert durch eine falsche Verkündigung in den christlichen Kreisen. Weißt du, wenn du an Gott glaubst, hast du keine Schwierigkeit, Bruder. Tröste dich. Nein. Ich muss dir sagen, dann hast du erst die Hölle auf Erden. Denn der Teufel greift dich von allen Seiten an. Jesus voll Heiligen Geistes wird in die Wüste geführt, nicht in den Himmel. Und zu den wilden Tieren. Und wird von Satan versucht. Verstehst du, das ist, wie man voll Heiligen Geistes plötzlich anfängt zu leben. Die meisten denken, voll Heiligen Geistes habe ich Autorität über Schlangen, Dämonen und Skorpione. Nein, du wirst plötzlich mit Skorpione beschäftigt, mit Schlangen beschäftigt, mit Dämonen beschäftigt, mit Krankheiten beschäftigt. Der erste Schritt zur Heilung. Wir müssen befreit werden von unseren Hemmungen, von dem inneren Druck, Leistungsdruck. Ich muss gesund werden, koste was es wolle. Nein, du musst ein Problem lösen, was dich krank gemacht hat. Das ist die Ursache. Denn wir sind krank durch irgendeine Ursache. Und Krankheit ist eine Sprache des Körpers. Und wir müssen die Sprache des Körpers verstehen. Was hat er mir zu sagen? Vielleicht hast du geschuftet wie ein Elefant. Verstehst du? Oder was weiß ich, was dein Problem war. Du bist ausgebrannt. Und jetzt sagt der liebe Gott, leg dich ins Bett. Verstehst du? Das ist, was der liebe Gott macht. Und du sagst, nein, ich will arbeiten. Ich will was, das und jenes erreichen. Nein, Gott sagt, du bist verantwortlich für deinen Tempel. Und dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Viele sind Sklaven. vom inneren Druck. Und du musst dich zuerst mal von diesem inneren Druck dich befreien, von diesen inneren Spannungen. Die inneren Spannungen sind schlimmer als alle Spannungen rings um dich herum. Diese inneren Spannungen, diese innere Zerrissenheit, diese Knechtschaft. Ich bin ein Sklave, ein Gefangener. Gib deinem Leben zuerst mal eine Ewigkeit. Sag einfach, nein, das ist nicht alles. Komm, ich lebe nicht nur für diese Welt. Ich lebe für eine andere Welt. Paulus schreibt in Epheser Kapitel 1, Vers 18, er öffnet euch die Augen, oder er betet, Herr, öffne ihnen die Augen, damit ihr sehen, wozu ihr berufen seid. Weißt du, Gott muss dir die Augen öffnen, und manchmal öffnet er dir das durch Schwierigkeiten, dir die Augen, damit du sehen kannst, ich bin gar nicht dafür berufen, gar nicht dazu befähigt, gar nicht dazu berechtigt. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid. Die meisten sind am falschen Platz, tun die falsche Arbeit zur falschen Zeit. Und dann wundern sich, wenn alles, der ganze Schuss daneben geht und nach hinten und nichts bringt. Wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbarer reiches Erbe auf alle wartet, die Gott gehören. Gott hat ganz andere Interessen mit dir als du in deinem Leben. Ich möchte Klartext reden heute. Was sind die ersten Schritte, was sind die einfachen Schritte, narrensichere Schritte zur Heilung? Ihr sollt erfahren, heißt es dann weiter, mit welch unermesslichen Kraft Gottes, die in uns wirkt, in uns Glauben wirkt, durch was wir erlöst sind. Gott will in uns mit seiner Kraft wirken. Nicht, dass ich was wirke und zittere und mache. Nein, Gott will durch mich wirken, sodass ich ganz gelassen und ganz ruhig bin. Weiter ist es doch dieselbe Kraft, mit der Christus von den Toten auferweckt wurde und hat den Ehrenplatz bei Gott im Himmel angenommen. Weißt du, Jesus ist nicht selber auferstanden. Er wurde auferweckt vom Vater. Die meisten denken, er ist auferstanden, so das sprechen wir. Nein, er wurde auferweckt. Und dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Grab herausholte, dieselbe Kraft will dich wieder auf die Beine bringen, dich wieder gesund machen, dich wieder stark machen. Nicht, ich muss auferstehen. Vergiss, lass die machen, die es wollen. Aber du musst es nicht, du schaffst es nicht. Und ich sehe die ganzen elende Wracks da, die gestrandet sind, die dachten, ich muss beweisen, ich bin ein guter Christ, ich liebe den Heiland von ganzem Herzen. Du kannst ihn tausendmal lieben und es ist nichts. Er muss dich lieben. Die Liebe Gottes ist es, die er zu uns hat. Aus Liebe hat er Jesus auferweckt. Heilung kommt, sobald Gott in unser Leben tritt. Sobald er was tut, sobald uns die Augen geöffnet werden. Nicht ich bin, er gibt mir das Wollen und er gibt mir das Vollbringen. Er ist es. Und jetzt fange ich in der Fülle Gottes zu leben. Und die Fülle Gottes sehe ich, ja, ich lebe nicht von mir. Ich mache nichts von mir. Geschwister, in dem Moment, wir werden anfangen, gesund zu werden, wenn wir aufhören, von uns aus zu machen. Ich behaupte und ich beweise. Weißt du, Christen wollen etwas beweisen, wir sind stark. Im Glauben, nein, wir kriegen Erfolg und sind siegreich, wenn wir gelernt haben, unsere Schwachheit anzuerkennen. Bin ich schwach, dann bin ich stark, sagt Paulus. Und wenn ich mich an seiner Gnade genügen lasse. Weißt du, wir wollen zeigen, also ich stehe auf das Wort Gottes. Gott, ich werde nachher ein paar Beispiele nehmen aus der Heiligen Schrift. Menschen werden geheilt. Menschen werden wieder aufgerichtet. Menschen werden wieder hergestellt, wenn sie nicht mehr auf sich schauen, sondern auf Jesus schauen. Das ist das Geheimnis. Und einfach nur sich an den Herrn halten. Herr, ich habe gar nichts, wohin soll ich hingehen? Wir werden fit und gesund, indem wir sehen, was Jesus für uns getan hat. Was wir ihn haben. Was wir von ihm erwarten dürfen und können. Wozu wir berufen sind. Was unser Erbe ist, was ich im Epheserbrief hier gelesen habe. Was uns zusteht und was die Macht Gottes vermag. Je schwächer du bist, desto stärker ist der Herr, ob du es glaubst oder nicht. Je elender du bist, desto mächtiger ist der Herr in deinem Leben. Und mit dieser Erkenntnis, mit dieser Erleuchtung, mit dieser Sicht und Einsicht beginnt deine Heilung. Wenn du dich elend siehst, siehst du die Allmacht Gottes. Jetzt, Herr, also jetzt hilft nur noch der liebe Gott. Jetzt kann nur noch der liebe Gott helfen. Ja, Psalm 65, Vers 6, wohl dem. Gehörst du auch dazu? Wohl dem, den du erwählt hast und zu dir lässt, dass er in deinen Vorhöfen wohne. Der hat reichen Trost von deinem Hause und von dem heiligen Tempel. Wohl dem, der einfach bei Gott seinen Trost, seine Hilfe, seinen Beistand sucht. Bei Gott. Wohl dem. Echte, bleibende Heilung hat etwas mit der Gegenwart Gottes zu tun. Mit seinem Trost. Ich bin zufrieden, wenn ich Gott habe. Guck mal, was sagt Jesus, wenn dich dein Arm ärgert? Du sollst radikal sein. Du sollst seinen Arm abhauen. Wenn dein Auge dich ärgert, reiß es aus. Verstehst du, das soll so radikal sein. Also, denn es ist besser, mit einem Auge ins Reich Gottes zu gehen, als mit beiden in die Hölle oder ins Verderben. In der Gegenwart Gottes ist die Seele zufrieden. Ich möchte wohnen in den Vorhöfen des Herrn, wohl dem, der das begreift, das kann. Ich will nur bei Gott sein. Auch wenn ich auf der Bahre liege, auch wenn ich im Rollstuhl sitze, ich möchte nur bei Gott sein. Auch wenn mir der Rücken schmerzt, ich möchte nur bei Gott sein. Ich möchte nur bei Gott sein. Wenn meine Seele bei ihm ist, dann wird es alles gut werden eines Tages. Dir geht es so, wie es deiner Seele geht. Den meisten Menschen geht es, ihrer Seele geht furchtbar. Ihren Seelen geht es schrecklich. Katastrophal. Wie heißt es in Jeremia 31, Vers 12? Ich habe eine ganze Menge Bibelstellen heute. Hoffentlich komme ich durch. Nein, mir liegt es auf dem Herzen, euch von der Bibel her zu sagen, es gibt so einfache Schritte, wie kann ich geheilt werden? Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, das ist alles. Hab Frieden in Gott. Hier, Jeremia 31, 12. Sie werden kommen und auf der Höhe des Zions jauchzen und sich freuen über die Gaben des Herrn, über Getreide, Wein, Öl und junge Schafe und Rinder, dass ihre Seele wird sein wie ein wasserreicher Garten und sie es nicht mehr bekümmert sind. In der Gegenwart Gottes wirst du wie ein reicher Garten sein, wie das Paradies. Der Mann, der am Kreuz hängt, sagt Jesus, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Der hat Frieden bekommen. Und genau das ist, du wirst auf Zions Höhen sein. Und alsdann werden die Jungfrauen fröhlich beim Reigen sein, die junge Mannschaft und die Alten miteinander, denn ich will ihr Trauer in Freude verwandeln und sie trösten und sie erfreuen nach ihrem Bedrängnis und Betrübnis. Ich will sie erfreuen. Weißt du, die Freude kommt vom Herrn. Der Herr muss dich kitzeln und erfreuen und dir was vor die Nase reiben und dass du anfängst zu jubeln und zu jauchzen und zu hüpfen und zu tanzen und zu springen. Und ich will den Priester ihr Herz voller Freude machen und mein Volk soll meiner Gaben die Fülle haben, spricht der Herr. Das sind die ersten Schritte. Gott will uns erquicken. Was du brauchst heute ist Erquickung Gottes. Und da sitzt du da und sagst, Herr, oh, wenn ich dich nur habe, was gucke ich auf den Körper, was gucke ich auf meinen Geldbeutel, was gucke ich auf meine Wohnung? Weißt du, viele Leute haben Angst, in ihre Wohnung nach Hause zu gehen, wenn ich die Tür zumache, da poltert's, da knistert's und was noch vieles andere mehr ist. Weißt du, du bist unglücklich. Du kannst im Paradies leben und dein Paradies ist zur Hölle, die schöne Wohnung. Und du kannst in einem Loch hausen und du bist glücklich, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Nur nebenbei. Was sind die ersten Schritte zur Heilung? Zuerst einmal Reinigung und Zerbruch. Zwei Sachen, die sind schwer, aber Reinigung, dass du Dinge loslässt und abbrichst Dinge, die nicht sind und zerbrichst selbst Beseitigung des Abfalls. Das ist also eigentlich der erste Schritt zur Heilung. Was macht der Arzt, wenn du ein Geschwür hast? Der sagt, das muss raus, dieses Geschwür. Und genau das ist, was der liebe Gott macht. Das Geschwür, das sich irgendwo angesammelt hat. Meistens ist es Fett, was sich ansammelt. So Fettknollen. Und das muss raus. Dieses Geschwulst muss raus. Diese Eigendynamik, was sich so eigenständig entwickelt hat, das muss raus. Das sind die Dämonen. Das muss raus. Was sind die ersten Schritte? Psalm 147. Gott heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Psalm 147, Vers 3. Gott heilt die zerbrochenen Herzen sind. Weißt du, was zerbrochenes Herz ist? Da siehst du plötzlich, da ist nicht mehr Stein, du bist Fleisch schon, aus Fleisch. Das fleischende Herz ist sensibel, empfindsam, fühlsam. Du hast Einsicht und Erkenntnis. Und das ist der erste Schritt zur Besserung, Erkenntnis, Einsicht. Sobald du einsiehst mit deinem Herzen, man sieht mit dem Herzen, nicht mit den Augen. Man hört mit dem Herzen und nicht mit den Ohren. Man glaubt mit den Herzen und nicht mit dem Kopf. So, die Einsicht verschafft Zugang für den Herrn zu deinem Inneren. Die Einsicht, wenn du einsiehst, kann der Herr zu dir kommen und anfangen, an dir zu arbeiten. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Mei, das ist es. Ich muss in dein Haus einkehren, Zachäus. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, die Kranken. Die Kranken. Wer geheilt werden möchte, muss zuerst mal begreifen, dass er krank ist. Die meisten, die verleugnen, ich bin nicht krank, ich fühle mich nur übel. Ja, die verdrängen das. Weißt du, und sie gehen erst zum Arzt, wenn es nichts mehr hilft und nichts mehr geht, wenn es nichts mehr stimmt. Deshalb ist Selbsterkenntnis, das ist Zerbruch, was ich unter Zerbruch nenne, Selbsterkenntnis, du, ich bin todkrank, mir kann nur der liebe Gott noch helfen, sonst niemand. Wenn du diese Phase erreicht hast, bist du reif für die Heilung. Mir kann nur der liebe Gott helfen. Kein Arzt, kein Seelsorger, kein Psychologe, kein Pastor, keine Gemeinde, kein Heilungsevangelist, nur noch der liebe Gott. Und dieses persönliche Zugeben, ich bin krank, bei mir stimmt was nicht, irgendetwas ist faul in meinem Leben und jetzt musst du herausfinden, wo sitzt der Wurm bei dir? Wo sitzt der Wurm? Und das ist der erste Schritt zur Heilung, die Einsicht. Viele Menschen tragen ein zerbrochenes Herz und wissen das nicht einmal. Nicht nur Liebeskummer, das hat vielleicht angefangen mit Liebeskummer, aber irgendwo verletzt durch Worte, seit der frühesten Kindheit, irgendwo, die Mutter hat mich nicht gewollt und irgendwo, jemand hat mal was Dummes gesagt und das trägst du mit dir. Innere Verwundungen, die brennen sich in der Seele ein und du hast ein unsichtbares Brandmal, traumatische Erfahrungen dann. Mit mir stimmt was nicht. Du weißt, dass mit dir was nicht stimmt und deshalb geh auf den Grund. Wo hat es angefangen? Wann hat es angefangen? Eigentlich wirst du vielleicht gar nicht finden, wo das angefangen hat, weil der Knäuel so verworren ist. Das kann nur der liebe Gott helfen. Und am besten ist, du lässt dich in Gott fallen und das alles verbrennt und er fängt was Neues an in deinem Leben. Ist so wichtig. Man konnte nicht oft an diese Wunden ran. Der Arzt behandelt dich für Mandeln, Blinddarm, Galle und Niere und was weiß ich alles. Und er kommt nicht auf die Ursache. Die Ursache liegt ganz woanders. Die Ursache liegt in der Seele, Bruder, Schwester. Und deshalb, die Seele muss behandelt werden. Und viele können mit den Wunden nicht umgehen. Weißt du, und das ist noch das andere Problem. Der Teufel ist so raffiniert, zuerst mal verführt er einen zu Sünden und dann versucht er zu verschleiern, zu verdecken, dass ja nicht jemand erfährt, dass mit dir was nicht stimmt. Dann wird das verdeckt, verheimlicht, verdrängt, verleugnet. Na, mit mir ist alles in Ordnung. Bin getauft. Seit meiner Taufe ist alles in Ordnung. Nein, die Taufe ist erst der Anfang. Bund eines guten Gewissens mit Gott. Aber jetzt muss man daran arbeiten, an diesem guten Gewissen. Man sagt es nicht, man bekennt es nicht. Wie hieß es beim Jakobus 5, ist jemand krank, der rufe die Ältesten, dass sie mit ihm beten, die Hände auflegen und so weiter mit Ölsalben. Aber der Einstieg dafür ist, der soll seine Sünden bekennen. Was ist die Sünde, wo du gegen Gott rebelliert hast oder wo sich andere an dir versündigt haben? Weißt du, man will nur schnell das Unangenehme, das Schmerzhafte wegverdrängen. Das ist das Problem heute. Durch Tabletten, durch Seelsorge. Ich sage doch, du kannst alle Seelsorger in Berlin und Deutschland durchgehen. Du wirst keine Hilfe finden, denn die Hilfe liegt in dir. Der Heilige Geist ist der Seelsorger. Und das Wort Gottes ist der Seelsorger. Und das Wort Gottes bringt uns auf die Spur. Verdrängte Probleme sind gefährliche Schläfer, die irgendwann zuschlagen und sich dann bitter rächen. Verstehst du? Verdrängt nur. Es kommt nach 20 Jahren spätestens. Verdrängte Probleme schlummern über Jahre im Verborgenen, im Untergrund. Die schlummern, sie sind da. Das, was wir nicht gelöst haben. Und Gott erlaubt, dass Dinge gelöst werden. Denn Gott hat dich lieb. Gott hat dich errettet. Und er will deine Probleme lösen. Jakob, komm nach Hause. Und dann, oh Gott, zu Hause ist der Esau. Verstehst du? Und das ist ein ungelöstes Problem. Und Gott erlaubt die Söhne Jakobs, dass das Problem gelöst wird. Weißt du, er schickt eine Hungersnot, eine Not ins Land. Sie müssen nach Ägypten, ob sie wollen oder nicht, ob es ihnen passt oder nicht. Sie können nur eins verrecken hier, verhungern. Aber sie müssen nach Ägypten, wenn sie überleben möchten. Und dort sitzt einer auf dem Thron, das ist ihr eigener Bruder, Josef, den sie verkauft hatten. Und hier will Gott Brücke bauen, hier will er Ordnung schaffen. Weißt du, Wiederherstellung, Vergebung der Sünden und Wiedergutmachung ist ein Werk Gottes. Du kannst nur mitlaufen und nur mitmachen. Er macht es, er gibt das Wollen und das Vollbringen in aller Liebe. Das sind so viele Eindringlinge und Fremdkörper in unserem Leben, die wir erkennen und so weiter aus der Vergangenheit. Plötzlich sehen wir, ach, Esau wohnt drüben. Eieieiei, was mache ich da? Dann versuchen wir zuerst mal menschlich zu lösen, das Problem. Aber menschliche Lösungen sind Mist. Entschuldigung, aber es ist, bring es. Du könntest die ganzen Geschenke dir sparen. Die ganzen Gaben könntest du dir sparen. Das hat Jakob alles gemacht. Es hat nichts gebracht. Erst, wo er mit Gott gerungen hat und wo er gesagt, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, da passierte das Wunder der Erlösung, der Befreiung. Das ist der erste Schritt. Einfach mit Gott ringen, mit Gott reden, mit Gott sich abgeben, zu Gott gehen, ihm sagen, Herr, ich bin fertig. Weißt du, seine Frauen, die haben gesagt, mit unserem Vater stimmt was nicht. Der hat Schweißfüße, Schweißhände, was weiß ich. Der stinkt schon vom Weiten. Nein, das ist es. Der riecht so übel. Was mit unserem Jakob stimmt was nicht. Der hat innere Kämpfe, verstehst du? Der schwitzt Wasser und Blut. Und manche schwitzen Wasser und Blut und fragen sich, warum. Das Übel. Weißt du, die Schädlinge müssen entlarvt werden, bekannt werden. Manchmal waren es bestimmte Worte, wo jemand gehört hat und plötzlich kommt es wieder hoch. Du musst fragen, ist das wirklich Gott? Und Gott ist es. Der gibt nicht nur Inspiration, sondern Gott deckt auf und deckt zu. Das ist, was der Heilige Geist will. Denn so passiert Heilung. Heilung ist ein Werk Gottes. Verstehst du, das können wir nicht. Das kann kein Evangelist, das kann kein Prediger, niemand. Bei vielen sind seelische Narben sehr tief. Noch nicht einmal richtig verheilt, sind vereitert eher. Und das sind die Krankheitsherde und die verborgenen Ursachen für viele, viele andere Leiden. Psychosomatische Leiden spricht man davon. Psychosomatische Leiden, also Seele und körperliche Leiden. Man hat es vergessen, übersehen. Und weißt du, der Teufel ist so raffiniert, es kommt nach Jahren, dass du gar nicht mehr dran denkst. Mensch, da war doch was. Die Chefin, der Chef, der Bruder, die Schwester, die Geschwister in der Gemeinde. Und die Ärzte haben keine Erklärung. Sagen Sie mal, was ist in Ihrem Leben passiert? Dann geht man die ganzen Ahnen durch. Das sind vielleicht gar nicht die Ahnen, das sind vielleicht Nachbarn. Und der Faden reißt da ab. Und manche sagen, ja, die Zeit wird die Wunden schon heilen. Vergiss es, diesen Schmarrn, das ist nicht wahr. Die Zeit hat noch keine einzige Wunde geheilt. Höchstens verschleiert, verdrängt. Und man hat nachher das Problem verklärt. Der Herr hat's gewirkt, der Herr hat's getan. Es gibt so viele verklärte Probleme. Die Probleme müssen aufgearbeitet werden, Leute. Viele diskutieren nur weg, so beim Seelsorger, Psychologen. Ja, wir reden drüber. Du kannst reden, reden, das zerredest nur. Es wird noch schlimmer, das wird nur ausgetreten. Und du sinkst tiefer. Verdrängung ist nur Flucht, ob es mit Medikamente oder mit Geschwätz. Nur Gott allein kann das Problem aufarbeiten, indem wir uns ihm stellen, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Herr, ich lasse dich nicht, du berührst mich denn. Und das ist so einfach. Gott nicht loslassen. Nicht von Gott weichen. Und er wird schon fertig. Denk an Jakob. Du kannst vergeben, so viel du willst. Und ich sage jetzt etwas, weil ich die nächsten Tage über Vergebung spreche. Du kannst vergeben, so viel du willst, bis du grün und blau bist. Und sagst, mir fällt nichts mehr ein, was ich noch vergeben sollte. Vergebung ist ein Werk Gottes. Sünden kann nur Gott vergeben, haben die Juden gesagt. Hat Jesus auch nicht widersprochen. Und er hat gesagt, ich vergebe die und gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Weißt du, Vergebung ist, wo der Herr Vergebung gewirkt hat. Wie bei den Brüdern Jakobs, wie beim Jakob selber. Verstehst du? Gott muss die Brücke bauen. Dann kannst du spielen vergeben und dann ist vergeben und dann ist vergessen. Und verstehst du? Aber sonst, du versuchst nur zu vergessen. Das nennst du Vergebung. Aber Vergebung ist nicht vergessen. Vergebung ist Aufarbeiten des Problems. So, Heilung kommt, wenn man nüchtern wird, wenn man sich dem Problem stellt. Und ich denke, es ist ganz arg wichtig, du sollst das Problem beichten und bekennen. Du sollst sagen, Herr, ich bin schuldig geworden. Je früher du das sagst, desto leichter fällt sie nachher. Wenn du zugibst, ich bin schuld. Das ist das schwerste Wort in deutscher Sprache. Ich bin schuld. Ich bin schuldig. Ich habe mich versündigt. Ich habe versagt. Du kannst beichten. Und vielleicht hilft es. Und vielleicht sagt der Gott, guck mal jetzt mal, er ist doch ehrlich. Er sagt es schon 10-mal, Herr, ich bin schuldig. Der Seelenarzt Jesus ist der Psychologe und der Doktor und hilft ohne Medikamente. Ich vergebe dir, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist der erste Schritt. Die Frau, die Ehebrecherin, die saß zu den Füßen Jesu und die sollte gesteinigt werden. Und keiner traute sich, denn er hat gesagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und sie sind alle weg. Und dann sitzt sie immer noch da. Und dann sagt Jesus, und Frau, warum sitzt du immer noch da? Ich vergebe dir, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist das Wunder. Der Herr muss uns die Sünden vergeben und nicht die anderen. Die anderen können dich nur steinigen. und kreuzigen oder sonst noch was. Psalm 147, Vers 3 noch einmal. Gott heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Der Herr öffnet die Augen, dass mit mir was nicht stimmt. Und das weißt du dann am allerbesten. Der Heilige Geist gibt Einsicht und sagt, was hier falsch gelaufen ist. Oder wo wir falsch liegen oder wo die anderen falsch liegen. Oder wo wir verloren gegangen sind, den Weg verloren haben oder aus der Spur gekommen sind. Der Heilige Geist zeigt es, was wir nicht einsehen wollen. Weißt du, der Heilige Geist ist ein Aufklärer. Er zeigt es, er klagt uns nicht an. Er zeigt es, Johannes, das ist so bei dir, was wir gar nicht wahrhaben wollen und auch gar nicht wahrhaben können, selbst wenn wir es wollten. Uns müssen die Augen geöffnet werden. Er zeigt uns, wo wir vergeben müssen, der Esau und nicht da irgendwo die Lea und die Rahel und so weiter, die meine Kinder. Nein, ich muss dem Esau vergeben, auch wenn das noch so weit weg ist. Ich bringe euch schon zusammen. Du und der Esau, ihr kommt schon zusammen. Wie auch immer. Wir müssen auf die Vergebung durch Gott warten. Dieses Wirken, gewirkte Vergeben. Gott muss das Problem lösen auf seine Art und Weise. Sünde, Schuld, Übel oder Verbrechen oder was es auch immer ist, muss von Gott und vor Gott selbst aufgearbeitet werden. Er muss uns dahin bringen. Wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Du, Judah, Simeon, Ruben, ich kenne doch euch alle. Weißt du, aber zuerst einmal, du siehst, wie diese Aufarbeitung passiert. Josef gibt sich nicht im ersten Jahr erkennen. Die merken nur, da ist was Komisches in der Luft hier. Mit uns passiert was Komisches. Und weißt du, denn Josef wusste ganz genau, die Hungersnot wird noch ein paar Jahre dauern zum Aufarbeiten. Hier müssen zuerst mal Hausaufgaben gemacht werden. Und das ist der erste Schritt zur Heilung. Meine Vergangenheit muss aufgearbeitet werden. Und solange meine Vergangenheit nicht aufgearbeitet wird, kann ich zappeln, so viel ich will. Kann ich beten, so viel ich will? Kann ich singen, so viel ich will? Kann ich so viel in Gottesdienst rennen, so viel ich will? Echte Lebenshilfe passiert, wenn uns der Heilige Geist die Schuppen von den Augen nimmt und sagt, das ist, Mensch, kapierst du es nicht? Und dann zeigt uns, was die nächsten Schritte sind. Wir heilen durch die Reife, durch den normalen, gesunden Wachstum, wie der Herr uns so führt, die Hungersnot. Verstehst? Es begab sich. Es passiert von selber. Du musst nicht dafür sorgen, dass was passiert. Ja, ich muss dem begegnen. Deine erzwungenen Begegnungen, die bringen zum Krieg und Katastrophe. Die Begegnungen müssen vom Herrn gefügt werden. Dass er über den Weg dir den führt und so weiter. Und wie er es macht, das ist okay dann. Geistlich gereifte Menschen, die merken, was nötig ist und was sich gehört und was sich nicht gehört, was Gottes Wille ist und Gottes Plan ist. Die wissen, wie man sich richtig verhält und wie man richtig lebt. Echte Lebenshilfe passiert vom Heiligen Geist. Ich will noch ein paar Sachen machen, warum viele Leute krank sind und die wissen nicht, warum sie krank sind, vor allem Christen. Ich bin manchmal erstaunt und manche Christen sind auch unter uns erstaunt. Warum? Also ich war gar nicht so schlimm krank, aber seitdem ich Christ bin, bin ich nur kränker, kränker am kränkigsten. Was ist mit mir los, seitdem ich Christ bin? Du bist vielleicht erstaunt, warum viele Christen nach ihrer Bekehrung krank sind. Ich lese 1. Korinther 11, Vers 27 bis 30. Und da ist so über das Abendmahl. Geschwister, warum viele krank sind, liegt es, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Die Gemeinde nicht unterscheiden können. Die Zusammenhänge nicht unterscheiden können. Wie wichtig der andere ist und wie wichtig du bist. Da heißt es, wer nun unwürdig vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt, dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und am Blut des Herrn. Wer unwürdig geht, der Mensch prüfe sich selbst, nicht die anderen, ist er würdig. Nein, der prüfe sich selbst. Beim Abendmahl müssen sich Christen selber prüfen, nicht den anderen. Darf er zum Abendmahl gehen oder nicht? Das geht dich nichts an. Du musst prüfen, darf ich? Und stehe ich richtig? Der Mensch prüfe sich selbst und esse dann vom Brot und trinke aus dem Kelch. Denn, und jetzt kommt das Problem, denn wer so isst und trinkt, dass es das Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Und deshalb sind viele krank. Und da kannst, weißt du, wenn du den Leib des Herrn, die Gemeinde nicht richtig erkennst, du bist in der Gemeinde und kapierst nicht, um was es da geht. Darum sind auch viele Schwache, Kranke unter euch und einige sind schon vorzeitig gestorben. Vorzeitig gestorben, zu früh gestorben. Die hätten 120 Jahre alt werden können. Wir wundern uns, warum gerade so viele Christen krank sind, schwach sind und vorzeitig sterben. Wir wundern uns. Und gut, dass du dich wunderst. Verstehst du, aber das hat einen Grund. Sie versündigen sich am Leib und das ist die Gemeinde Jesu. Nicht nur unsere Gemeinde, sondern der Leib Jesu Christi insgesamt, die Gläubigen insgesamt. Kolosser 1, Vers 18. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Jesus ist das Haupt und wir sind die Glieder. Jeder Gläubige ist ein Glied und du solltest dich nicht an den Gliedern Jesu Christi versündigen. Das ist Sünde. Wenn du gesund werden willst, lass die Finger weg von der Gemeinde. Verstehst du, was das heißt? Von den Geschwistern. Versündige dich nicht an der Gemeinde. Das ist doch eine ganz einfache Sache, sich nicht an der Gemeinde zu versündigen. Ein leichter Schritt. Lass doch die in Ruhe, lass die machen. Lass die beten, lass die singen. Verstehst du, ob die Charismatiker sind oder Katholiken sind, spielt keine Rolle. Lass sie tun. Bete für die Gemeinde, für den Pastor. Segne sie und richte sie nicht. Denn das Problem ist richten. Den Leib des Herrn richten. Und ich sag dir, Gott erlaubt manchmal, dass Pastoren, Gemeindeglieder, Geschwister schlimme Fehler machen. Und die Tests, da wirst du getestet. Das ist nur Test für dich, wie du reagierst. Gott erlaubt, dass das passiert. David wagte nicht, den Gesalbten, den König Saul anzurühren. Der hätte den Gürtel durchschneiden können und sagen, jetzt bin ich König. Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie sogar Rechenschaft Gott abgeben. Und damit sie das mit Freuden tun und können und nicht mit Seufzen, ach, lieber Gott, lass mich lieber ganzen Sack Flöhe hüten, aber nicht deine Herde und so weiter, denn das wäre nicht gut für euch. Verstehst du? Das wäre nicht gut für euch. Wenn du die Leute richtest, egal wer es ist, spielt keine Rolle. Wenn du die Leute richtest, schneidest du dich selbst vom Segenskanal Gottes ab. Von den Segnungen Gottes. Wenn du sie richtest, schneidest du dich vom Fluss des Heiligen Geistes ab. Es ist knallhart, aber so ist. Das ist der erste Schritt zur Heilung. Fang an für deine Feinde, deine Freunde oder sogar für alle Menschen zu beten. Gericht ist immer eine Sache Gottes, ist nicht deine und nicht meine Sache. Die zu richten, geht mich nichts an. Die Bibel sagt, richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen. Ich gebe dir einen Schlüssel. Ob du es glaubst oder nicht, probier es, geh nach Hause und test es. Wenn du bestimmte Krankheiten hast, nimm mal an, du hast irgendeine bestimmte Krankheit, bist, was weiß ich, hast ein Problem, schau, wer in deiner Umgebung, in deinem Bekanntenkreis, in der Gemeinde, wo auch immer, das auch noch hat, diese Krankheit, die du hast, das Problem, das du hast. Und schau, hat er das oder hat sie das Problem vor dir gehabt? Ja, vor dir gehabt. Und wie du über diese Person damals geredet hast, Mensch, die ist zu dünn, die ist zu dick, die ist zu klein, die ist zu groß. Was weiß ich, wir haben da so Maßstäbe aufgesetzt, gerichtet, gedacht, die meisten Krankheiten kommen über die Zunge. Die werden aufgeleckt über die Zunge. Glaub mir das. Und wenn du gesund werden willst, reinige und heilige deine Zunge. Jesaja 6, lass die Kohlen aus dem Altar kommen und deine Zunge muss ausgebrannt werden. Die Krankheiten in deiner Verwandtschaft, Familie, hast gerichtet. Ach, guck mal, können sie nicht mit ihrem Geld wirtschaften? Verstehst du? Und dann bist du nach kurzer Zeit selbst in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Verstehen Sie? Weißt du, oder Mensch, wie kann man arbeitslos werden? Und 3 Wochen später bist du arbeitslos geworden. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werden. Deine Zunge bestimmt über Gesundheit und Krankheit, Erfolg und Misserfolg. Weißt du, du brauchst dieses Feuer Gottes, damit du anfängst, anders zu reden. Die Zunge ist nicht nur Leben und Tod, sondern die Zungensünden sind die schlimmsten Sünden, die es überhaupt gibt. Da hilft auch das Zungenbeten nichts. Verstehst du, aus einem Brunnen kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Vergiss es. Der erste Schritt zur Heilung ist, die Zunge heiligen zu lassen. Das ist der erste Schritt zur Heilung. Das muss bei einem selber anfangen, die Zunge. Bekenne deine Lästerungen über andere, deine Flüche. Ach, Mensch, ins Kind, dass die verschwinden. Verstehst du, und plötzlich verschwindest du. Versuch diese Verwünschungen. Verstehst du? Der erste Schritt ist deine Zunge. Dein Reden, dein Richten, deine Verdammung. Stopp es. Beiß dir auf die Zunge. Das ist besser. Oder schneide die Zunge am besten ab, wenn es sein muss. Entschuldigung, lieber ohne Zunge zu leben. Aber dann kommen wieder in Gedanken. Die Gedanken, es ist genauso schlimm. Fange an, und jetzt sage ich, wie du deine Zunge beschneiden kannst. Deine Lippen. Fange an, für die Person zu beten, über die du vorher so geredet hast, so gerichtet hast, so verdammt hast, so verurteilt hast. Du solltest für die andere Person mehr beten wie für dich selber. Du brauchst dein Gebet jetzt für dich selber, wird dir nichts nützen. Fang an, für deine Person, die du so verwünscht, verflucht, verdammt, verurteilt, gerichtet hast, fang an, für die Person zu beten. Denn dein Schicksal hängt davon ab. Deine Heilung hängt davon ab. Ich sage dir einfache christliche Regeln. Geschwister, ich werde nicht sagen, die Hände auflegen in Jesu Namen, das wird dir nichts bringen. Können 1000 Leute kommen, das wird dir nicht helfen. Die Heilung beginnt hier innen drin, mit deiner Zunge. Hiob Kapitel 16, ich werde an Hiob ganz kurz beweisen, was es passiert, wenn man anfängt, anders zu reden. Hiob 16, Vers 20, meine Freunde verspotten mich, unter Tränen blickt mein Auge auf Gott zu. Verstehst du, er ist ja, der stöhnt. Hiob war ein gottesfürchtiger Mann. Gott selbst sagt, keiner im ganzen Land ist so wie er. Verstehst du? Aber die sagen, die verspotten mich. Die sagen, du bist kein richtiger Christ. Wärst du ein richtiger Christ, wäre das bei dir gar nicht passieren. Aber Gott erlaubt es, dass Dinge passieren bei richtigen Christen, was nicht passieren dürfte. Meine Freunde verspotten mich. Unter Tränen blickt mein Auge zu Gott. Oh Gott, wie lange muss ich das Gespött ertragen? Wenn einer das macht, zu Gott aufblickt unter Tränen, du, für den Schwätzer ist das gar nicht gut. Denn da heißt es in der Bibel einmal im Propheten, weißt du, bevor eure Gebete zu Gott kommen, haben schon die Gebete der Witwen und das Geschrei und die Tränen der Witwen und Waisen schon den Thron Gottes erreicht. Das ist alles für die Katz, denen deine ganzen Opfern, deine ganzen Gaben. Hiob 19, Vers 14. Meine Nächsten haben sich zurückgezogen und meine Freunde haben mich vergessen. Verstehst du? Du musst ja nicht einmal böse sein. Du hast dich von deinen Leuten, die in Not waren, dich zurückgezogen. Auch das gehört dazu. Also mit denen, weißt du, die sind besessen. Ich setze mich woanders hin. Die sind nicht besessen. Weißt du, du bist besessen. Verstehst du? Das Problem liegt nämlich dein Verhalten zu dem Person. Eigentlich solltest du der Person um den Hals fallen und sagen, ich liebe dich. Jesus liebt dich. Gott liebt dich. Aber meine Freunde haben mich verlassen, sich zurückgezogen, mich vergessen, wollen mit mir nichts mehr zu tun haben. Ich bin froh, dass er aus dem Augen, aus dem Sinn ist. Hiob 19, Vers 21. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Verstehst du? Du solltest Erbarmen haben und nicht richten, das geschieht im Recht. Hat er nicht gebetet, ging nicht in Gottesdienst, hat nicht geglaubt. Und dann kommt dieser Elohus, Hiob Kapitel 33. Hiob Kapitel 33, Vers 3, er war zornig über Hiob. Verstehst du, so ein frommer Mann, ein weiser Mann. Er war so wütend, zornig über Hiob, weil er sich selber für gerecht hielt als Gott. Und Gott sagt, hast du schon Satan irgendjemand gesehen, der besser ist als Hiob? Verstehst du, Gott hat sein Urteil über Hiob gesprochen, aber Elihus hier war zornig. Denkst du, du bist besser wie Gott? Weißt du, und jetzt das Richten, das ist pures Richten. Pures Richten. Es geht um Gesundheit, der erste Schritt zur Gesundheit. Pures Richten. Auch war er zornig über seine drei Freunde, verstehst du, die da so lang gequasselt haben, dieser Elihus. Auch über die anderen Geschwister, dass die einfach so nur mit Ratschlägen gedient haben, ihm nicht richtig effektiv geholfen haben. Und weil sie keine Antwort fanden und Hiob verdammten, verstehst du, dieser Elihus war zornig auf Hiob und auf seine drei Freunde und die Freunde Hiobs. Und dann Vers, Kapitel 42, Vers 7 in Hiob. Als nun der Herr diese Worte mit Hiob geredet hatte, sprach er zu Eliphas von Teman, mein Zorn ist ein Brand über dich und über deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob, verstehst du? Nicht recht geredet. Nicht nur richten, sondern auch recht reden. Zungensünden. Entzündete Zungen. Verstehst du, viele Zungen sind vom Teufel entzündet und nicht vom Heiligen Geist. Das sind entzündete Zungen. Und Kapitel 42, Vers 10. Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde, auch diesem Elihus, Fürbitte tat. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hat. Und das ist das Geheimnis, wenn wir Hilfe Gottes brauchen, Heilung brauchen. Fang an, für die, die so gequasselt haben, zu beten. Fang an, für die, die dich verdammt haben, die dich traurig gemacht haben, zu beten. Das sind die ersten Schritte. Der Zerbruch. Oh Gott, was das für Quatschköpfe sind. Was das für Dummköpfe sind. Wenn die Wahrheit wissen würden, was dahinter steckt. Aber das bringt Reife, indem du anfängst, nicht nur zu segnen, ich segne sie. Er fing an zu beten für sie. Weil wir haben eine ganz fromme, charismatische Theorie. Ich segne dich. Nein, das nützt nicht segnen. Hiob hat nicht gesegnet. Er hat für sie gebetet, lieber Gott. Oh, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen, sie reden, sie wissen nicht, was sie quatschen. Echte Reife ist Befreiung von sich selbst, von seinem Ego, von seinen Verletzungen, seinen Wunden. Echte Reife geschieht, wenn der Heilige Geist uns die Fessel nimmt. Jetzt kann ich für die beten. Für die beten. Für die mich verletzt haben. Bete für die, die dich verletzt haben. Die dich gekränkt haben. Die dich von dem Weg abgebracht haben. Und dann beginnt Gott Gutes zu tun. Dann beginnt die Heilung. Es ist so idiotensicher, Leute. Es ist so einfach. Aber wir machen es so kompliziert. Reife geschieht, und das ist hier beim Hiob zu Zerbruch, als er lag, als noch sogar seine Frau sagt, Hiob, sag du deinem Gott ab, dann sagte, du redest wie dumme Weiber reden. Hast keine Ahnung. Gott hat uns das Gute gegeben, sollen wir auch nicht das Schlechte nehmen? Verstehst du? Wir sollten lernen, beides aus der Hand Gottes zu nehmen, das Gute wie das Schlechte. Das muss der Hiob lernen. Du siehst in diesem ganzen Prozess, in diesem Buch Hiob, das sind so viele, die müssen alle lernen. Die müssen alle lernen. Wenn wir gesund werden möchten, und das muss jeder für sich lernen. Und Hiob hat hier für sich gelernt. Sein Teil, sein Part. Reife geschieht durch Zerbruch, wo Groll, Bitterkeit und so weiter, Zorn und Wut von einem abfällt. Ach, weiß, lieber Gott, oh, wenn ich dich nur habe. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Verstehst du so? Gute Gedanken aufkommen lassen. Und dann gute Taten entstehen lassen. Und Gott gab das Doppelte zurück für Hiob. Gereifte Menschen sind geheilte Menschen. Da sind die Narben noch da, aber sie behindern nicht mehr und sie blockieren nicht mehr. Die spürt man gar nicht mehr. Man kann Verlorenes nicht ersetzen. Man kann vergangenes Leid nicht ungeschehen machen. Und doch, man kann einen Erfahrungsschatz rausholen. Und das sind die Schätze, die wir im Himmel sammeln sollen, für den Himmel sammeln sollen. Erfahrungsschätze. Weißt du, aus dem Leid. Oh Gott, lass doch. Das sind die geheimen Wunder Gottes. Diese verbundenen Wunden. Gott verbindet die Wunden, dass ich nicht mehr hadere. Und sage, guck mal, den hast du geheilt. Schon allein Neid ist eine Ursache, warum wir nicht geheilt werden. Den hast du geheilt. Und dann siehst du, 10 andere werden noch geheilt. Und ich nicht. Warum geht der Heiland an mir vorbei? Dann singst du doch, geh nicht vorbei, oh Heiland. Verstehst du? Geheilte Wunden, getröstetes Herz, das kann nur der Heilige Geist schenken. Du musst lernen, stille zu sein, bis der Heiland bei dir vorbeikommt. An dir. Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und das musst du nur erkennen und verstehen, begreifen. Und das erkennt nur ein zerbrochener Mensch. Ich hatte von dir nur von Hören und Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Nun, verstehst du? Wir müssen also Gott richtig verstehen lernen. Und ich muss Gott sehen und erkennen. Selbst den geistlichsten Menschen fällt es oft schwer zu verstehen und zu glauben und anzunehmen, das ist Gottes Weg für mich. Und dann kommen noch andere und sagen, nein, also das kann unmöglich, das ist der Teufel, kann unmöglich der Herr sein. Hört mit dem Teufel auf und hört mit dem Gott auf. Jeder muss selber wissen, was sein Weg ist und was Gottes Weg ist. Das weiß nur der, der es geht. Ist es Gottes Weg oder Teufels Weg? Das weiß nur jeder selber. Weißt du, du machst Verletzungen durch. Und bist verletzt, bist verwundet. Du kannst Gott nur um Gnade bitten. Herr, sei mir Sünder gnädig, sei mir meiner Seele gnädig, hab Erbarmen. Lesen wir in den Psalmen immer wieder. Man bittet Gott um Erbarmen. Ich kann nicht. Ich kann strampeln, so viel ich will. Je mehr ich strample, desto tiefer sinke ich. Hast du es noch nicht gemerkt? Ich muss nur die Wunden Gott abgeben, die Verletzungen, die Kränkungen und mich von ihm behandeln lassen, wie er es möchte. und wann er es möchte. Wir denken, jetzt ist die Zeit reif, aber vielleicht sind noch 20 Jahre nötig. Verstehst du? 20 Jahre, lange Zeit. Aber was ist für Gott? Das ist Ewigkeit. Ich muss einfach mich überwinden und das ist Zerbruch. Herr, nimm's alles. Nimm es einfach. Ich will mit diesem Paket nichts mehr zu tun haben. Nimm's. Entsorge du es, Herr. Und ich rede nicht mehr darüber. Geschwister, so wichtig, nicht mehr darüber zu reden. Die Zunge, sich auf die Zunge beißen. Da heißt es, verschließe meinen Mund, steht irgendwo in der Bibel mal. Verstehst du? Gott muss deinen Mund verschließen. Viele Krankheiten, Leiden und so weiter entstehen, weil wir uns so verbissen haben in eine Sache. Zerbruch ist der erste Schritt. Und Gott befreit uns von unserem sklavischen Denken, versklavten Denken. Weißt du es nicht? Weißt du es nicht? Hast du es nicht gesehen? Hast du es nicht gehört? Dieses festgelegte Denken. Und das ist der erste Schritt zur Heilung. Von diesen Festlegungen. Das kommt, der Naaman will Heilung haben, kommt zum Propheten Elia. Und Elia hat große Vollmacht, sogar doppelte Kraft. Oder Elisa, doppelte Kraft an dem Dienst, prophetischen Dienst. Kommt hin und heile mich. Da komme ich nicht einmal raus. Und dann sagt er, geh und tauf dich 7-mal im Jordan. 7-mal taufen. Mehr wollte Gott nicht. Gott wollte nur, dass er gehorcht. Und jetzt sagt er, meine Flüsse in Damaskus sind besser als dieser schmutzige, dreckige Jordan. Gott wollte nur von ihm, dass er sich 7-mal beugt. Zerbruch, das ist 7-mal sich beugen. Naaman sollte sich von diesem krankmachenden Denken befreien. Nein. Weißt du, sag nie nein, wenn Gott ja sagt. Und er ließ sich, Gott sei Dank, das war sein Wunder, sein Glück, dass er sich überreden ließ. Und wohl den Menschen, die sich überreden lassen, vom Heiligen Geist doch zu tun. Gott will, dass wir mit negativen Gedanken brechen, wie Gedanken des Hasses, des Neides, der Sorge, der Einbildung. Egal ob negativ oder positiv, spielt keine Rolle. Der erste Schritt zur Heilung ist zuzugeben, ja, ich lasse mich taufen jetzt im Jordan. Ich lasse mich jetzt taufen. Der Arzt, wenn du zum Arzt gehst und die Tür aufmachst, weißt du, was der sagt? Der sitzt noch an seinem Tisch. Was fehlt Ihnen? Sag ihm, was dir fehlt. Vorausgesetzt, du weißt, was dir fehlt. Und wenn nicht, dann lass ihn untersuchen, bis du herausfindest, was dir wirklich fehlt. Geschwister, es ist so wichtig, um Heilung zu empfangen, ehrlich zu sein. Ehrlich und aufrichtig zu sein. Gott lässt dem Aufrichtigen geschehen. Nicht nur, der alles verblendet und alles zumacht und vernebelt und verraucht. Man kann nur einem helfen, der weiß, dass er Hilfe braucht, dass er in Not ist, dass es ganz schlimm um mich steht. Und Herr, du weißt alles. Und Gott erlaubt es. Gott hat beim Petrus, Geschwister, erlaubt, dass er sich mal bekehrt. Viele Christen sind entschieden, sie haben sich für Jesus entschieden, aber sie sind nicht bekehrt. Wenn du dich der mal eins bekehrst, dann stärke deine Brüder, hat der Herr gesagt. Und weißt du, wo der Petrus sich bekehrt hat? Als er Jesus 3-mal verleugnete, da hat er sich bekehrt. Als er zusammenbrach, als seine Selbstsicherheit in den Boden versank. Ich kenne ihn nicht. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Wir spielen gerne den Starken, haben alles im Griff und täuschen uns und andere weiter. Und das Geschwür wuchert und wuchert und wuchert. Man strengt sich äußerlich an, man versucht mit allen möglichen Tricks der Selbsthilfe sich zu verwirklichen. Doch wahre Heilung kommt von innen. Jetzt geht der Mann raus, dieser Apostel, und weint bitterlich. Das ist Zerbruch, das ist der erste Schritt zur Heilung, zu dieser Wiederherstellung. Er weint bitterlich, sein ganzer Stolz ist kaputt. Was halten die anderen Brüder von mir? Ich bin Versager. Ein elender, jämmerlicher Versager, ein Waschlappen bin ich. Und ich sollte der Fels sein, der Apostel sein, der Papst werden mal. Was bin ich geworden? Und jetzt plötzlich, der redet nicht mehr. Der erlebt seine Schwäche. In deiner Schwachstunde kann Gott dich heilen. Hat schlechtes Gewissen, schlechte Zeiten, keinen Glauben mehr. Dein Glaube ist erschüttert bis ins Tiefste. Das ist es, wie Gott einen wiederherstellt. Und wir müssen wahrhaftig werden, damit Gott uns wiederherstellt. Wahrhaftig, ehrlich, aufrichtig. Sonst lügen wir uns weiter was vor und machen uns weiter was vor, spielen weiter Theater. Ich bin so lieb, so nett. Halleluja, lieber Heiland. Wunderbar bist du. Weißt du, der Teufel ist ein Lügner. Und zuerst mal belügt er dich und dann sollst du andere belügen. Durch deine Scheinheiligkeit. Und das ist, was einen krank macht. Dass du dann andere anklagst. Ja, ich war ganz allein. Verstehst du, wäre jemand bei mir gewesen, hätte ich nicht den Herrn verleugnet. Wäre ihm nicht so gefallen. Aber ihr wart keine da, war niemand da. Dann sucht man Schuld bei den anderen. Weißt du, aber das Wahre ist, Christen ertragen, er weinte bitterlich, stand draußen irgendwo in der Ecke. Als der Heiland dann auferstand, geht er direkt zu Petrus. Und weißt du, sagt Petrus, setz dich mal schön hin. Ich will mit dir mal reden. Das ist Seelsorge, wenn Jesus mit einem redet. Setz dich mal hin. Und weißt du, was der Herr Jesus sagt? Petrus, schäm dich doch. Weißt du, du bist Maulheld. Nein, nichts von dem. Der Herr Jesus sagt, Petrus, eine Frage. Hast du mich lieb? Liebst du mich nach diesem Versagen immer noch? Bin ich dein Meister, dein Heiland? Liebst du mich? Weißt du, wir müssen aufhören, uns selbst zu quälen. Sonst hängst du am Galgen am Schluss, wie der Judas. Der hat die gleiche Sünde begangen und sich genauso versündigt und den Herrn verraten. Und du quälst dich und das Problem verdrängen. Er weinte bitterlich, das reicht schon genug, ist genug. Weinte bitterlich. Und jetzt kommt der Heiland, hast du mich lieb? Ja, Herr. Nach ein paar Minuten fragt der Herr Jesus nochmals, Petrus, hast du mich lieb? Ja. Und dann fragt er noch zum dritten Mal, Petrus, hast du mich wirklich lieb? Ja, Herr, du weißt alles. Und das ist nämlich, worauf es ankommt, der Herr weiß alles. Der Herr weiß alles. Er wollte nur, dass Petrus es zugibt, dass er ehrlich ist. Herr, du weißt alles. Du weißt alles. Gott hilft uns, wenn wir zugeben, wenn wir ehrlich sind. Dem Aufrichtigen lässt er gelingen. Und das ist der Schlüssel hier. Sprüche Kapitel 2, Vers 5. Dann wirst du den Herrn verstehen und die Erkenntnis des Herrn finden. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Und er lässt den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen und behütet die Rechttun und bewahrt sie auf den rechten Weg. Und Jesus macht hier bei diesem zerbrochenen Petrus Seelsorge. Hast du mich lieber als die anderen? Verstehst du? Lieber. Und er muss jetzt beichten, bekennen, zugeben. Viele sind sich so sicher, ja, ich werde sogar für dich sterben, Heiland. Also ich gehe durch dick und dünn. Nur heute und nur, wenn es dir gut geht. Aber dann, wenn es so drauf ankommt, bist du nicht mehr dabei. Jesus heilt zerbrochene Herzen. Petrus war zerbrochen. Und das ist der erste Schritt. Er hat es versucht, aber es hat nicht geschafft. Ist gescheitert. Und Gott kann dich wiederherstellen, wenn du zugibst, Gott, ich bin ein Versager. Kann's nicht. Und hier passiert, wie das Herz verbunden wird plötzlich. Das Herz ist die Schaltzentrale des Menschen, da wo die ganzen Emotionen zusammenlaufen. Hier beginnt der Herr was ganz Neues und gibt dir neue Motivation. Hast du mich wirklich lieb? Ja, Herr, du weißt es. Du weißt alles. Und dann sagt der Herr zu Petrus, Petrus, du bist richtig, weide meine Lämmer. Dann kriegt er erst die Berufung, dann kriegt er erst den Dienst, dann kriegt er das Amt, weide meine Lämmer. Weißt du, du machst das alles durch, damit du andere verstehen kannst, wo die anderen auch manchmal hinkommen und manchmal durchmachen müssen und manchmal was tragen müssen und manchmal zusammenbrechen und kapitulieren. Weide meine Schafe. Die anderen brauchen jetzt deine Hilfe, Petrus. Weißt du, um sich selbst richtig zu verstehen, muss man zuerst mal vor Gott zerbrochen sein. Bete nicht ein dummes Gebet, Herr, zerbrich mich. Weißt du, das geht schneller, als du denkst. Weißt du, überlass Gott die Arbeit. Überlass ihn, er weiß, wann du in die Mühle musst. Wann du erschüttert werden musst. Wann es für dich einen Ausnahmezustand gibt, wo alles hoffnungslos ist und so weiter. Gott wusste, bevor der Hahn zweimal kräht, hast du mich dreimal verleugnet. Das wusste der Herr. Weißt du, wir müssen da nicht dem lieben Gott nachhelfen. Vergiss das. Er hilft uns, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, aus dem wir nicht rauskommen. Er gibt uns die Gnade für einen Neuanfang. Er ist es, der uns wieder das Gefühl gibt, du bist geliebt, Petrus, hast du mich lieb? Und der Herr Jesus hat den Petrus lieb gehabt. Denn er schaute ihn an und Petrus fing an zu heulen. Bitterlich zu weinen. Die Tränen liefen und der Rotz lief noch dazu. Ja. Der Teufelskreis muss durchbrochen werden. Der Herr muss uns anschauen. Ist paradox. Aber der Durchbruch passiert, wenn wir zerbrechen und kapitulieren. Petrus macht er also anders als der Judas. Alles wieder gut machen, so gut wie es geht. Geld zurück und sich entschuldigen. Deine ganzen Entschuldigungen bringen nichts, wenn der Herr das nicht gewirkt hat. Petrus hat gewartet, bis der Herr die Sache in die Hand nimmt. Bis der Herr ihm nahe ist, bis der Herr mit ihm redet wieder, bis er wieder die leibliche Gegenwart des Herrn in seinem Leben spürt. Herr, du weißt alles. Bis er wieder in Jesu Gegenwart ist und Jesus ihn tröstet. Weide meine Schafen. Also mir traust du das zu, Herr Jesus? Guck mal, weil er durch den Zerbruch gegangen ist, traut Gott ihm was zu. Selbsterlösungsreligion zerbricht hier bei Petrus. Und jetzt macht der Herr was ganz Neues. Eine neue Kreatur ist er, eine neue Schöpfung. Die Fesseln des Teufels werden zerbrochen. Das Fleisch, ich kann's. Nein, du kannst gar nichts. Viele sind an der Dummheit gebunden, an ihrem törichten Verhalten. Ich kann's. Nee, vergiss es, du kannst gar nichts. Sie sind verblendet nur. Die Prinzipien Gottes sind ganz einfach und schlicht. Lass ihn es machen. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Dir kann nur geholfen werden, wenn du die Wahrheit verstehst, dir die Wahrheit gesagt wird, aber dir wird nicht die Wahrheit sofort gesagt. Spar dir das. Verstehst? Du musst zuerst mal reif werden für die Wahrheit Gottes. Du musst also dafür offen sein. Jakob, es geht nach Hause. Oh, Halleluja, ich sehe meinen Vater, vielleicht lebt er noch, meine Mutter. Von denen lebt niemand mehr. Aber der Esau lebt noch. Mein Gott. Du bist hier, nicht um dein Ego zu befriedigen, sondern um Gottes Ego zu dienen. Um Gott zu dienen. Weißt du, wir müssen von uns weg und sagen, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Ich gehe nur in deiner Kraft weiter, in deiner Gnade weiter. Und der erste Schritt zur Heilung ist, fang an, für Gott zu leben. Einfach, Herr, ich bin nur für dich da. Nicht mehr für mich und nicht mehr für die anderen, für dich. Das ist der erste Schritt. Und einfach geh von dir weg, schau nicht auf dich. Du dienst Gott mit Schuh und ohne Schuh. Mit Pantoffeln und ohne Pantoffeln. Egal wie dein Äußeres ist, dein Empfinden ist. Dein Ego muss anfangen, Gottes Ego zu dienen. Und deshalb, Gott bricht manchmal zu unseren egoistischen Willen. Ich muss beweisen, dass ich das schaffe. Und dass ich kann. Und dass ich durchkomme. Deine Ich-Bezogenheit, lass es bleiben. Lass einfach Gott in dein Leben. Ich will dir nur helfen zu verstehen. Der erste Schritt. Gott lässt dich zerbrechen, scheitern. Lässt dich an dir selbst verzweifeln. Ich habe schon alles getan. Ich habe alles getan. War alle Kuren. Bin zu Schanden geworden. Überall blamiert nur. Und alles abgebrochen. Niemand kann mir mehr helfen. Und dann sagt der Herr, jetzt kommst du zu mir, in meine Schule. Setz dich hin, Petrus. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieber? Wann geht man zum Arzt, wenn man nicht mehr kann? Wenn es nichts mehr läuft, wenn es nichts mehr geht, dann geht man zum Arzt. Ich weiß das von mir selber. Also das erst, wenn alles aus ist. Verstehst du, wenn du dich vor Jesus nicht mehr abschottest, von dem himmlischen Arzt, und jetzt beginnt Jesus an diesem armen Petrus zu arbeiten. Der sitzt da wie ein Häufchen Elend, traut sich nicht, dem Heiland in die Augen zu schauen. Niemand wahrscheinlich, den anderen auch nicht. Aber du siehst dann nachher das erste Heilungswunder, das er erlebt. Geheilte können andere heilen. Als der Lahme dann ihm begegnet, dann sagt er, schau mich an. Typisch amerikanisch. Schau mich an. Seine Augen haben geweint. Seine Augen sind abgeklärt. Sein Leben ist abgeklärt. Augen sind die Fenster der Seele. Schau mich an. Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Steh auf. Es ist so wichtig, dass wir so weit kommen, dass Gott uns berührt, dass Gott uns reinigt, dass Gott uns zerbricht, dass Gott uns wiederherstellt. Er muss es tun. Und du wirst gesund, wenn du dich selbst verlierst, dich selbst aufgibst, selbst kapitulierst, dich selbst nicht mehr wichtig nimmst. dich selbst nicht mehr in den Vordergrund rückst. Einfach sagst, Herr, ich lasse das, was du mir gesagt hast, zurück. Was ich spüre, was nichts ist für mich, lasse ich zurück. Hilf mir bitte, ich kann nicht, selbst wenn du willst zurücklassen, das kannst du nicht einmal zurücklassen. Das klebt dir wie eine Klette dir an. Verstehst du, das kannst du nicht. Aber Herr, hilf mir. Und es kommt auf deine Reaktion an, für deine Heilung, wie du reagierst. Und der Herr lässt manchmal manche Dinge passieren und erwartet, wie verhältst du dich? Wie verhältst du dich? Wie reagierst du? Kannst du sagen, dein Wille geschehe? Auch das ist dein Wille. Auch das gehört zu deinem Programm. Dieser Zerbruch. Das ist der einzige Weg der Heilung, der Wiederherstellung, um wieder den Charakter Gottes anzunehmen und zu erlangen, um wieder gesund zu werden. Denn Gottes Charakter ist Gesundheit. Aber das muss zuerst mal Zerbruch. Wer was Neues haben möchte, muss das Alte aufgeben. Eine Veränderung, das Neue entsteht nur durch Umbruch. Nur durch Umbruch. Gott gebraucht immer nur das Zerbrochene. Nur einen kleinen Teil nimmt er. Und aus dieser Scherbe, dann macht er noch was Wunderbares. Wenn du ins Museum gehst, dann siehst du, das war so. Was unsere Vorfahren gemacht haben. Er nimmt das Zerbrochene, irgendein kleines Stück, das zerbrochene Herz, den glimmenden Doch, das geknickte Rohr. Aus dem macht er noch was. Gott heilt Verwundete. Und du bist verwundet, sei ehrlich, steh da, lauf nicht weg. Weißt du, aus dieser Wunde kommt das raus, was raus muss. Dein Leben, und dann kommt Gottes Leben hinein. Du bekommst Bluttransfusion. Jesus zeigt durch das Zerbrochene, das kann gesegnet werden. Und alles, was gesegnet werden will, und ich weiß, du willst gesegnet werden, du willst ein Segen sein, muss durch die Hände Jesu gehen und muss gebrochen werden. Wie diese 5 Brote, die 2 Fische, gebrochen werden. Muss gebrochen werden. Und da offenbart sich die Allmacht Gottes in diesem Zerbruch. Gott zerbricht und da haben wir schon 2 Teile. Und da herrscht der Herr. Da herrscht der Herr. Durch Zerbrechen multipliziert sich der Herr, vermehrt sich der Herr, verwirklicht sich der Herr. Das ist der Umbruch. Und damit fängt mit diesem Zerbruch, fängt der Umbruch an, fängt das Neue an. Und sie wurden alles satt. Tausende. Aus diesen 5 Brote, die hätten auch 50.000 satt werden können. Nicht nur 15.000. Nur an zerbrochenen Menschen kann Gott was tun und was vollbringen. Und nur die können was erreichen. Gesundheit ist ein Geschenk Gottes, ganz gewiss. Aber Gott wartet, bis wir bereit sind, uns aufzugeben. Nicht ich, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Hör auf, deinen Willen Gott durchzusetzen und aufzuzwingen. Dann zahlst du teuren Preis. Lass Gott machen. Lass Gott machen. Er kann den Schaden am besten wiederherstellen und reparieren. Er kann es. Und nicht die selbstgerechten Pharisäer. Nur Jesus kann uns dienen. Der Simon, der Pharisäer Simon, der war aussätzig und der ist aussätzig geblieben, obwohl Jesus ihn zu Hause besucht hat. Der hätte ihn heilen können. Wahrscheinlich hat er eingeladen, diesen Jesus, dieser Simon, der Pharisäer, dass der Herr ihn heilt. Aber der hat ihn nicht geheilt, denn der hat Jesus kein Wasser gegeben, nichts hat er ihm gegeben. Die Frau, die Maria Magdalena hat ihn gesalbt. Zerbruch. Gott segnet Zerbrochene, die sich demütigen, die Füße mit ihren Tränen nässt. Zerbruch ist die eigentliche Bekehrung des Petrus gewesen. Und Zerbruch ist auch dieser Wendepunkt im Leben des Paulus gewesen, von Saulus zu Paulus, war blind. 3 Tage, nichts gesehen. Und jetzt kommt der Ananias, den er eigentlich umbringen wollte, ins Gefängnis stecken wollte. Kommt der Ananias und bringt ihm die Botschaft. Das, was er nicht für möglich hielt. Der, den er ins Gefängnis stecken wollte, für den er einen Haftbefehl hatte, der bringt mir Heil. Mein Widersacher. Der bringt mir Heil und Heilung. Weißt du, Gott arbeitet ganz anders. Gott verwendet deine Widersacher, um dich zu segnen, dich zu heilen. Das, was du nicht magst. Der erste Schritt ist Zerbruch, dass du Dinge tust, die du gar nicht tun willst, die du gar nicht annehmen willst. Ja, aber das ist nicht christlich. Weißt du, Gott kann auch unchristlich heilen. Gibt es christliche Ärzte? Ja gut, die gibt es, die beten halt, bevor sie dir die Spritze geben. Aber das wäre vielleicht christlicher Arzt. Aber ein christlicher Arzt, es gibt nicht, Arzt bleibt Arzt, der muss immer Medikamente verwenden. Seelsorger bleibt Seelsorger. Wenn der Herr dir dienen will und so weiter, fängt er dich ganz anders ab. Der fängt ganz tief unten, damit deine Heilung eine tiefen Wirkung hat. Ich weiß, wovon ich rede. Schwer zu verstehen, aber lieber Gott, schenk Gnade. Schenk Gnade. Lass uns aufstehen und lass uns den Herrn anbeten und zum Herrn gehen. Vater, ich danke dir, dass deine Wege so einfach sind. Manchmal sind wir nur so kompliziert, nur so eigensinnig. Herr, du bist der Töpfer, wir sind der Ton und du machst, wie du es willst. Und dein Wille geschehe in unserem Leben. Herr Jesus, ich segne alle Geschwister und ich bete für sie, die deine Wege nicht verstehen. Hilf, dass sie deine Wege verstehen und deine Wege gehen. Denn deine Wege sind gut und wunderbar. Dazu braucht man keine Erklärung, keinen Kommentar, keine Auslegung. Der Heilige Geist macht die Dinge alle verständlich, sodass wir einfach mit Freuden das Wort aufnehmen. Du sendest dein Wort und dein Wort wirkt Wunder. Halleluja, wirkt Heilung, wirkt Befreiung. Auch heute Abend, dein Wort hat einiges auszurichten und hilft, dass es das erreicht, was du erreichen möchtest. In Jesu Namen. Amen.